Das letzte Mal haben wir uns mit Kapitel 1 beschäftigt und auch in einer Übersicht mit dem Buch des Propheten Hesekiel als Ganzem. In Kapitel 1 haben wir gesehen, wie Hesekiel mit 25 Jahren weggeführt worden war in die Verbannung nach Babel. Das war die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, als der Judenstaat durch die Babylonier schließlich zerstört wurde. Es war eine Zeit, in der für das jüdische Volk alles am Boden lag, gewissermaßen eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Nach 5 Jahren Gefangenschaft in Babylon sah Hesekiel den Himmel geöffnet. Und er sah eine Vision von Gottes Thronwagen. Wir haben also gesehen letztes Mal, auch wenn alles drunter und drüber gegangen ist, durfte Hesekiel wissen, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Gott ist auf dem Thron und er hat alles in seiner Hand. Wir haben auch gesehen, Gott ist nicht ein statischer Gott, irgendwie passiv, sondern ein dynamischer Gott. Darum hat sein Thron Räder. Wir haben den erkannt, der auch im Neuen Testament genannt wird, Offenbarung 1, der da war und der da ist und der da kommt. Ein Gott, der eingreift in die Geschichte und handelt. Wir haben auch gesehen, diese Räder gehen immer nur vorwärts. Sie wenden sich nie rückwärts. Gottes Wege sind so, er kann seine Ziele verfolgen und muss nie etwas zurücknehmen, nie etwas als Sünde bereuen, was er getan hat. Wir haben aber auch gesehen, es sind Räder. Und so gibt es effektiv im Leben einen Kreislauf. Wir haben letztes Mal gesprochen über den Kreislauf des Jahres, den Kreislauf der Sonne, den Kreislauf über den Kreislauf des Windes und des Wassers, wie er in Prediger 1 beschrieben wird, so eindrücklich. Es gibt dieses Rad der Natur nach Jakobus 3, aber das ist nicht ein Drehen an Ort. Darum haben wir nicht das Problem der Sinnlosigkeit wie die Hindus zum Beispiel, sondern wir wissen, dieses Rad dreht sich, die Heilsgeschichte geht linear vorwärts und es hat eine Vollendung. Hesekiel hat also die Herrlichkeit Gottes gesehen, die Shechina-Herrlichkeit, diesen Thron und darauf jemand in der Gestalt eines Menschen. Wir haben gesehen, das ist Gottes Sohn, schon im Alten Testament, der so erscheint. Die Menschwerdung wird gewissermaßen so vorweggenommen, bildlich. Und die Reaktion Hesekiels war welche? Er fiel auf sein Angesicht, das ist noch Kapitel 1, Vers 28. Könnt ihr das noch jemand lesen? Nur Vers 28.
Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden.
Jawohl. Also er betet an. Und dieses Ereignis, dieses Erlebnis der Größe, Autorität und Souveränität Gottes auf seinem Thron, das ist die Ausgangslage für den ganzen Prophetendienst Hesekiels. Jetzt kommen wir zu unserem Blatt. Kann jemand Frage 1 mal lesen? Ich denke jetzt, einige haben das ja gehabt schon und haben sich vielleicht Gedanken gemacht. Peter, liest du mal Frage 1.
In welchem Alter wurde Hesekiel deportiert und wann wurde er zum Prophetendienst berufen?
Jetzt bist du bei Kapitel 1. Das wäre.
Entschuldigung. Weshalb musste Hesekiel wieder aufstehen?
Ja. Hast du dir etwas überlegt?
Er sollte ja zu den Kindern der Kinder Israel gehen und was ausrichten.
Ja.
Und im Liegen ist noch nie was bewegt worden.
Richtig. Hat noch jemand
Ist es vielleicht auch eine Vorausschau auf das Wiedererstehen Israels?
Ja, ich meine, klar, Hesekiel 37, da kommen sie, dann stehen sie auf, diese Totengeweine. Aber da denke ich, ist der Bezug zu weit. Aber jedenfalls wird deutlich, Anbetung, das Niederfallen vor Gott, das ist etwas, aber es ist nicht alles. Darum, ja?
Darf ich da noch fragen, dieses aufs Angesicht fallen, was uns ja öfters begegnet,
ja,
in der Schrift, das ist nie eine Ohnmacht, gell? Das ist immer nur eine körperliche Schwäche.
Ja, nicht mal Schwäche, sondern ist der Ausdruck der Selbsterniedrigung vor der Majestät Gottes.
Also ein willentliches Niederfallen.
Ja, genau. Also nicht irgendwie ein umgeworfen werden, sondern das ist die Reaktion, er sieht die Herrlichkeit Gottes und da gibt es eins, anbeten. Und das hebräische Wort, das typische Wort für anbeten, lehishtachaveh, heißt eigentlich sich niederwerfen. Das ist die Grundbedeutung. Und dann heißt es anbeten. Übrigens, wo kommt das zum ersten Mal in der Bibel vor, der Ausdruck anbeten? Und es ist dann das Wort lehishtachaveh.
Die Weisen aus dem Morgenland kommen. Matthäus.
Nein, also in der Bibel, das wäre.
Mose doch, zum
Beispiel. Noah baut seinen Altar und betet an, also aus der
Haus. Ja, aber nicht, der Ausdruck anbeten wird nicht gebraucht. Er opfert, oder? Aber wo der Ausdruck anbeten zum ersten Mal vorkommt, und es ist dann eben Lehishtachaveh, niederfallen. Nein, noch vor Jakob, vor dem Dornbusch. 1. Mose 22. Opferung Isaaks. Die Opferung Isaaks. Und zwar kommt dieses Verb vor. Vers 5. 1. Mose 22, Vers 5. Wer liest?
Und Abraham sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Und dann zu euch zurückkehren.
Jawohl. Das allererste Mal. Was auffällig ist an dieser Anbetung, das sind die fehlenden Dinge, die man vielleicht als unentbehrlich für Anbetung empfindet. Erstens mal hatte Abraham kein Hochgefühl. Er war ja drauf und dran, seinen Sohn zu opfern. Den Sohn der Verheißung. Also null Hochgefühl. Und er sagt, wir gehen dorthin, um anzubeten. Und es hatte auch absolut keine Musik. Wir sehen zwar später, wie Musik in Verbindung mit dem Gottesdienst Israels eine große Bedeutung bekommt, ab David, aber nicht einmal seit der Stiftshütte, da ist die Priestermusik noch nicht organisiert, das kommt erst mit David. Aber was wir sicher mal erkennen können, dass im Kern das Wesen der Anbetung braucht Hochgefühle nicht und braucht Musik nicht. Ist also nicht davon abhängig. Sondern Anbetung bedeutet eben Niederfallen vor Gott. Das heißt, indem man die Macht Gottes über sich anerkennt. Im Fall Abrahams war es sogar so, Hebräer 11 erklärt uns, Abraham hat geurteilt, dass Gott in der Lage sein wird, diesen Sohn wieder aufzuerwecken. Denn er hat ihm ja verheißen, durch Isaak wird die Verheißung der Nachkommen erfüllt werden. Wenn ich ihn jetzt opfern muss, so dachte Abraham, dann wird Gott ihn auferwecken. Und darum sagt er in diesem Vers, wir gehen dorthin, werden anbeten und dann zu euch zurückkehren. Er sagt nicht, dann komme ich zurück. Wir werden zu euch zurückkehren. Der glaubte an die Auferstehung Isaaks. Und darum sagt dann der Hebräerbrief, von woher er ihn im Gleichnis auch empfangen hat. Gewissermaßen ist Isaak für ihn wieder auferstanden, in dem Sinn, dass Gott eben die Opferung in letzter Sekunde gewissermaßen verhindert hatte. Aber nur um zu zeigen, auch dort, es geht nicht irgendwie um ein unkontrolliertes Überwältigtwerden, sondern es geht einfach niederfallen und die Größe Gottes bewundern. Und da ist es auch, es ist übrigens ein anderes Verb, da heißt es einfach niederfallen, Nachfall auf Hebräisch. Das ist einfach die Reaktion auf die Größe Gottes. Und durch das Niederfallen drücken wir aus, wir sind so klein und Gott ist so groß. Das ist schon das Wesen der Anbetung. Aber eben was in den verschiedenen Antworten gesagt worden ist, durch Passivität ist noch nie etwas bewegt worden. Das heißt, das Leben des Gläubigen besteht nicht nur aus Anbetung. Das ist etwas ganz Wichtiges, aber auch aus Dienstaktivität. Und darum, bekommt den Auftrag, Kapitel 2, Vers 1, jetzt steh auf. Jetzt gehen wir zur zweiten Frage. Peter?
Wie wurde Ezekiel zum Dienst ausgerüstet?
Ja, also, wer will etwas dazu sagen?
Vers 2. Kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße.
Jawohl. Also, die Kraft des Heiligen Geistes. Das klingt ja schon ganz neutestamentlich, oder? Wenn wir denken an die Verheißung des Herrn im Blick auf Pfingsten, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Liest uns jemand Apostelgeschichte 1, 8 vor.
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Und bis an das Ende der Erde.
Also da haben wir den Weltmissionsauftrag des Auferstandenen mit 4 Punkten. Aber die Voraussetzung ist, die Jünger müssen zuerst die Kraft aus der Höhe haben, damit sie überhaupt diesen Auftrag ausführen können. Darum hat der Herr auch vorher ihnen gesagt, sie sollten hier warten, Vers 4. Sie sollten sich nicht aus Jerusalem entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters warten. Also ohne die Kraft des Geistes sollte die Weltmission gar nicht beginnen. Mit Pfingsten fängt sie an. Und hier haben wir einen Propheten im Alten Testament, der einen Auftrag bekommt, zu predigen, aber er wird zuerst ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was natürlich beeindruckend ist, dass im Alten Testament so über den Heiligen Geist gesprochen wird. Und in Hesekiel sogar sehr, sehr oft. Das ganze Buch Hesekiel ist voll über Passagen über den Heiligen Geist. Auffällig. Ja, im gleichen Buch ist aber noch ein anderer Ausdruck sehr auffällig. Und das ist dieser Ausdruck, dass die Herrlichkeit des Herrn. Nicht wahr? Wir hatten das ja schon, Vers 28, 1 Vers 28. Am Schluss, das war das Aussehen des Bildes, der Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist der alttestamentliche Fachausdruck für die Schechina. Diese herrliche, lichte Wolkensäule, die nachts als Feuersäule zu sehen war und die Gegenwart Gottes zeigte. Aber eben die Herrlichkeit des Herrn ist ein großes Thema in Hesekiel und da auch der Geist Gottes. Nun, der Herr Jesus sagt in Johannes 16, der Heilige Geist wird kommen, der Sachwalter, und dann sagt er, unter seinen Aufgaben wird sein, er wird mich verherrlichen. Können wir das aufschlagen? Johannes 14.
16.
16, ja. Vers 14. Das könnte jemand lesen ab Vers 12. 16, 12 bis 14.
Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird es nehmen und euch verkündigen.
Und jetzt Vers 14.
Das war's. Er wird mich verherrlichen, denn ja. Von den meinen wird es nehmen und euch verkündigen.
Ja, das ist es. Das ist der Punkt. Es wird erwähnt, er wird in die ganze Wahrheit leiten. Er wird das Kommende verkündigen und er wird mich verherrlichen. Das heißt also, der Heilige Geist hat als besonderes Ziel die Verherrlichung des Herrn Jesus Christus. Und darum ist es so auffällig, wie in Hesekiel, wie kaum in einem alttestamentlichen Bibelbuch über den Heiligen Geist gesprochen wird, aber da auch eben, wie in keinem Bibelbuch sonst im Alten Testament, über die Herrlichkeit Gottes. Das gehört zusammen. Der Heilige Geist wird also schon im Alten Testament in dem Sinn geoffenbart. Man könnte sich in diesem Zusammenhang fragen, ja, gibt es auch Stellen, wo der Sohn Gottes ausdrücklich im Alten Testament schon erwähnt wird, als Sohn Gottes? Ja, gut, dort wird gesagt, ein Nachkomme von Eva, das wird der Messias, muss der Messias sein. Aber wo ausdrücklich der Sohn Gottes als solcher erwähnt wird.
Küsse den Sohn.
Ha, das steht in Psalm 2. Psalm 2. Psalm 2, Vers 12. Ja, vielleicht kann man dazu auch noch gerade aus dem gleichen Psalm Vers 7 lesen.
Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.
Ja.
12, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich in ihm bergen.
Jawohl. Jetzt hier in Vers 7 wird die Sohnschaft in Verbindung gebracht mit der Zeugung. Und da könnte man denken, ja gut, also Sohn Gottes in dem Sinn, dass der Messias eben von Gott gezeugt sein wird. Wie es auch heißt in Lukas 1, 35, da sagt der Engel zu Maria, das Heilige, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und wird dort in Verbindung gebracht mit der Menschwerdung. Aber haben wir im Alten Testament auch Hinweise auf Jesus Christus als den ewigen Sohn?
In den Sprüchen der Argus, was ist sein Name?
Ja.
Am Ende von den Sprüchen.
Gut, Sprüche 30. Vers 4.
Wer ist hinaufgestiegen, gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in sein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
Das ist doch ein interessanter Vers. Dass also über Gott gesprochen wird im Alten Testament und dann heißt es, was ist der Name seines Sohnes? Und nicht einfach, was ist der Name eines Sohnes von ihm? So wie zum Beispiel die Engel genannt werden, die Söhne Gottes, Hiob 1 und so weiter, 1. Mose 6. Sondern, was ist der Name seines Sohnes? Dann ist es der eine Sohn. Und nicht, was wird der Name seines Sohnes sein? Sondern was ist der Name seines Sohnes? Also alttestamentlich, der Sohn Gottes existiert schon. Das heißt also, Christus ist nicht erst durch seine Menschwerdung Sohn Gottes geworden. Als Mensch, ja. Durch die Zeugung aus Maria. Aber er ist, als Gott ist er Sohn, wie das Sprüche 30 zeigt. Und hier in Sprüche 30 wird also Gott und der Sohn unterschieden als zwei Personen. In Hesekiel finden wir die Unterscheidung des Geistes weiter. Und so finden wir die Trinität längst im Alten Testament vorbereitet. Aber gewissermaßen im Neuen Testament dann durchgeführt und vollendet. Was war ein wichtiger Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der in die Propheten kam im Alten Testament, und seinem Kommen und Wohnen in den Gläubigen heute? Da müssen wir noch einen ganz wichtigen Unterschied aber auch herausfassen, herausstreichen bei all der Analogie und Gleichheit.
Es waren Propheten, die im Alten Testament den Geist Gottes hatten.
Ja, gut, man könnte sagen, ja, gut, im Neuen Testament, Paulus war ja auch ein Prophet.
Ja, aber da bekamen es alle, nicht nur Propheten im Neuen Testament.
Ja, alle Gläubigen, wo steht das? Wo steht das? Wir glauben nur, wenn das schriftlich bewiesen ist.
Epheser 1 am Ende.
Epheser 1, schlagen wir mal auf. Verse 13 und 14. Jawohl. Also der Epheserbrief richtet sich ganz allgemein an alle Gläubigen in Ephesus. Und wann haben sie den Heiligen Geist bekommen? Ja, das heißt also, hier wird das Wort Bekehrung nicht verwendet. Was wird hier gesagt? Nachdem ihr geglaubt habt. Keine Zusatzerfordernis. Kein Sakrament, nichts. Nur nachdem ihr geglaubt habt.
Aber Roshi, das ja. Ist ja doch eine Parallele zu den ersten Versen des Hesekiel 2. Nachdem Gott zu ihm geredet hatte, kam der Geist über mich. Hier ist es doch genauso. Nachdem sie gehört hatten, das Wort der Wahrheit, wurden sie mit dem Geist versiegelt.
Ja, gut, der Unterschied ist natürlich, man kann ja nicht unbedingt behaupten, dass Hesekiel nicht schon vorher an Gott geglaubt hat und bekehrt war. Also die Parallele ist insofern eben, Gott hat gesprochen bei Hesekiel und dann kam der Geist in ihn. Aber man kann nicht unbedingt sagen, dass er erst dann zum Glauben gekommen ist. Aber bei den Ephesern ist es effektiv, nachdem ihr geglaubt und nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Also, jeder Gläubige heute hat den Heiligen Geist, nachdem er das Evangelium des Heils wirklich geglaubt hat. Das heißt, er hat Buße getan, seine Schuld bereut vor Gott, das Opfer Jesu in Anspruch genommen. Das heißt, das Evangelium des Heils glauben. Dann wird jemand versiegelt von Gott. Aber, also der Unterschied im Alten Testament waren es Einzelne, die den Heiligen Geist bekamen. Jetzt in der Gemeinde jeder wahre Gläubige. Noch ein Unterschied?
Die ständige Innewohnung.
Ja. Aber Ihre Antwort besagt eigentlich schon, der Heilige Geist war nicht beständig bei den Propheten. Worauf würden Sie das, begründen?
Nur temporär für eine bestimmte Aufgabe.
Und woraus sieht man das?
Im Kapitel 11 heißt es dann nochmal, da kriegt er wieder einen Auftrag, dass der Geist über ihn kommt. Also wenn er ihn gehabt hätte, hätte das nicht passieren müssen, oder?
Du denkst an welchen Vers? Kapitel 11? Vers 5, oder?
Ja.
Lies mal, oder jemand anders, wer will. Wenn du willst.
Und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sage, so spricht der Herr.
Ja. Also effektiv neu kommt er auf ihn. Das heißt, Offensichtlich hat der Geist sich wieder zurückgezogen. Eine klassische Stelle im Alten Testament.
Saul?
Saul. Als Beispiel, genau, wo zeitweise der Geist über ihn kam. Dann, aber mit klassischer Stelle meinte ich Psalm 51, wo David betet. Ja, ganz genau. Ich höre es schon. Psalm 51, Vers 12. Je nach Übersetzung ist es Vers 11. Peter, liest du?
Vers 11. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir.
Jawohl. David war in Sünde gefallen und er befürchtete, dass Gott den Geist von ihm wegnimmt. Gut, das ist eines, das ist deutlich. Aber wo steht dann im Neuen Testament, dass der Heilige Geist nicht mehr weggeht bei den Gläubigen heute? Hat jemand einen Gedanke dazu?
Man liest eben nur von erfüllt sein mit Geist.
Ja.
Dass er sich mehr oder weniger ausgehört von Wiederkehren.
Nein, aber dass wirklich, dass er bleibt, dass er nicht sich zurückzieht. Johannes 14. Verse 15 und 16. Oder bis 17. Wer möchte lesen?
Wenn ihr mich aber liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit ihr in Ewigkeit bei uns seid. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht anerkennt. Ihr aber kennet ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Da kommt natürlich hinterher auch noch in den Versen, solange wir seine Gebote halten.
Aber in Verbindung mit dem Geist?
Dann kommt erstmal hier, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Moment. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und es ist ja immer die Dreieinigkeit. Und dann werden wir kommen und bei ihm Wohnung machen.
Ja, gut, aber das ist interessant, da steht es über den Vater und den Sohn. Es geht ja nicht um den Heiligen Geist. Wir werden kommen. Lesen Sie doch Vers 23.
Wenn ihr mich liebt, Vers 15,
ja.
Meine Gebote haltet, dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben.
Ja, das sagt der Herr den Jüngern.
Ja.
Man muss ja daran denken, Judas ist rausgegangen. Jetzt ist die Frage, sind die anderen echt? Und er sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Mhm. Und er wird dann den Vater bitten, das ist im Blick auf Pfingsten, das war ja noch nicht geschehen. Wir sind ja vor dem Kreuz hier, am Vorabend der Kreuzigung. Und dann wird aber der Vater dieses Gebet, auf das Gebet des Sohnes hin, den Heiligen Geist senden, geben. Und das Ziel ist, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und im Vers 17 am Schluss, denn er bleibt bei euch. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also alles ist verheißen. Er wird bei euch sein in Ewigkeit, er bleibt bei euch, er wird in euch sein.
Und zwar nicht so lange ihr mich liebt, sondern weil ihr mich liebt. Das ist ein großer Unterschied. Der Gedanke war eben angeklungen, nur solange wir den Herrn lieben, bleibt der Geist bei uns. Aber der Herr sagt, nur weil ihr mich liebt, wird er bei euch bleiben.
Du meinst jetzt welchen Vers? Mit dem Weil?
Ganz am Anfang. Oder wenn?
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Das ist eine Das ist eine Aussage. Wenn ihr mich liebt, dann drückt ihr das aus, haltet meine Gebote. Und dann kommt aber ein etwas Neues dazu. Und dann, das sind ja die wahren Gläubigen, die so, die ihre Liebe durch Gehorsam ausdrücken. Und er, der Herr Jesus, wird den Vater bitten im Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und dann sagt er aber, das Kommen des Heiligen Geistes hat das Ziel, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und vielleicht noch einen Vers, der das Ganze unterstreicht. Epheser 4, Vers 30.
Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung.
Ja, also die Versiegelung haben wir gefunden, Epheser 1, 12, 13 und 14. Nachdem ihr geglaubt habt. Warum wird der Gläubige versiegelt? Das ist quasi seine Garantie, dass er am Tag der Erlösung, bei der Entrückung, dass er das volle Erbe bekommen wird. Also das Siegel des Heiligen Geistes ist gewissermaßen der Gottesrechtsanspruch, wird mit dem Siegel bekräftigt. Und wichtig ist noch zu sehen, wenn Gott etwas versiegelt, dann ist kein einziges Geschöpf in der Lage, das Siegel zu brechen. Wo sieht man das?
Offenbarung 5.
Ja, Offenbarung 5, das Buch mit den sieben Siegeln. Kein Engel, niemand im Himmel und auf der Erde war würdig, dieses Buch anzusehen, noch die Siegel zu öffnen. Und dann kommt einer, der Löwe aus dem Stamm Juda, er allein kann das brechen, hat Anspruch auf dieses Buch, Besitzanspruch. Und so, wenn Gott den Gläubigen, den wahrhaft Gläubigen versiegelt hat, dann ist das ein Siegel auf den Tag der Erlösung, das gibt ihm die Garantie, die Sicherheit für die Ewigkeit. Und darum, eben versiegelt auf den Tag der Erlösung, ist wieder auf der gleichen Linie, er wird bei euch sein in Ewigkeit, er bleibt bei euch, er wird in euch sein. Aber das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied zum Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament. Und unterstreicht wieder, in welcher außergewöhnlichen Zeit wir sind. Wo jeder Gläubige wirklich diese Wirkung und Kraft des Heiligen Geistes, was die Propheten nur so zeitweise hatten, ständig eigentlich zur Verfügung hat. Gut, wir kehren zurück zu Hesekiel 2.
Ja? Entschuldigung. Vorhin wurde gesagt, und Sie sagten, es sind keine weiteren Zutaten. Wenn Sie glauben, im Neuen Testament heißt es nachher immer, wenn Sie glauben und getauft sind, immer diese Kombination.
Ja.
In diesem Falle nicht. Und Sie sagten eben, das genügt auch in diesem, für diesen Fall.
Gut, Sie spielen an auf Markus 16, Vers 17.
Nein, wir lasen es vorhin, war es bei Epheser, glaube ich.
Ja, dort heißt es ja, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium eures Heils, ihr versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also nachdem ihr geglaubt habt.
Ja.
Und jetzt haben Sie aber die Frage...
Normalerweise habe ich immer im Ohr, und wer da glaubt, oder wenn ihr geglaubt und getauft seid.
Ja, das steht in Markus 16, dieser Ausdruck, Glaube und Taufe. Nur dort. Der Missionsauftrag im Markus-Evangelium, lesen Sie Verse 15 und 16.
Er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden.
Ja, also das Gegensatzpaar ist auffällig. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Aber nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden. Für die Verdammnis reicht nur der Unglaube. Nun macht das deutlich, Glaube und Taufe, das gehört ganz normal zusammen. Darum sehen wir auch in der Apostelgeschichte, Menschen sind zum Glauben gekommen und dann haben sie getauft. Aber durch die Taufe geschieht nicht irgendwie sakramental innerlich etwas. Darum sagt Petrus, 1. Petrus 3, Vers 21, spricht er von einem Gegenbild von der Taufe, also ein Bild. Und dann sagt er, nicht das Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, schlagen wir das auf. Erste Petrus 3, Vers 21. Im Vers 20 geht es noch um die Rettung durch die Arche Noah. Und kann jemand Vers 21 lesen?
Seelen wurden durchs Wasser gerettet. Welches Gegenbild euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott.
Ja, also auffällig ist mal, die Taufe wird hier genannt ein Gegenbild. Ein Bild. Es stellt etwas, eine andere Realität dar, bildet sie ab als Gegenbild. Und dann sagt er von der Taufe, sie ist nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches. Also durch die Taufe wird nicht irgendwie die Erbsünde, die verdorbene Natur des Menschen, weggetan. Es geschieht insofern nichts, es ist ein Bild. Nicht ein Ablegen, sondern das Begehren, oder man kann übersetzen, die Bitte, die Verpflichtung, das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Das heißt, der bekehrte Mensch, der sich taufen lässt, mit der Taufhandlung vollzieht er gewissermaßen ein Versprechen Gott gegenüber. Mein altes Leben soll fertig sein, so wie ich untergetaucht bin im Wasser. Vorbei, das ist das Grab. Und jetzt möchte ich in einem neuen Leben so leben, dass ich vor Gott mit einem guten Gewissen leben kann. Nicht, dass es das kann, dass er nie sündigt, sondern es ist das Begehren, die Bitte, die Verpflichtung eines guten Gewissens vor Gott. Darum hat Taufe sehr viel zu tun mit Jüngerschaft und Nachfolge. Jetzt haben wir aber noch einen Punkt in diesem Vers und das ist der Ausdruck errettet. Die Taufe errettet. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet. Das ist die Taufe. Jetzt muss aber auffallen, Petrus schreibt seinen Brief an auserwählte Menschen. Kapitel 1, Vers 2, da sagt er seinen Adressaten, sie seien auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. In 1, Vers 18 sagt er, sie sollen wissen, dass sie erlöst worden sind durch das Blut, durch das kostbare Blut Christi. Erlöst worden, Vergangenheit. In Kapitel 2, Vers 4 nennt er sie lebendige Steine. Und jetzt sagt er, durch die Taufe werdet ihr gerettet. Aber was der aufmerksame Bibelleser feststellt, ist, es heißt nicht durch die Taufe damals seid ihr errettet worden, sondern Präsenz. Durch die Taufe werdet ihr jetzt gerettet. Präsenz kann im Griechischen übrigens auch oft das Durative ausdrücken. Immer wieder gerettet. Ja, wie geht das? Ganz einfach. Ich komme in irgendeine Situation hinein, eine Versuchung, und ich überlege mir, was habe ich eigentlich mit der Taufe zum Ausdruck gebracht? Ich habe mich verpflichtet vor Gott, mit meinem alten Leben wirklich abgeschlossen zu haben, mit einem guten Gewissen vor Gott zu leben, dann kann ich da nicht mitmachen. Ich bin gerettet worden, in dem Moment. Gerettet aus der Versuchung. Und das geschieht immer wieder. Insofern hat die Taufe effektiv einen ganz wichtigen pädagogischen Aspekt im Christenleben. Denn die Taufe rettet. Präsenz. immer wieder. Und darum, der Herr Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Das umfasst das Zeitliche und das Ewige. Zeitliche und ewige Rettung. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Da geht es um das ewige Verlorengehen als Gegensatz dazu. Aber man versteht natürlich, warum die Lehre entstehen konnte, die Taufe hat irgendwie einen sakramentalen Rettungswirkung, weil von Rettung gesprochen wird. Aber wir müssen daran denken, dass die Bibel, das Neue Testament vor allem, über Rettung bei weitem nicht dauernd um die ewige, im Zusammenhang mit der ewigen Rettung spricht, sondern sehr oft über die Rettung aus Not, Versuchung und Drangsal. Und auch im Alten Testament, Psalm 34, viele sind der Mühsale des Gerechten, aber aus allen wird er errettet werden. Ja gut, das ist ja nicht die Rettung vor der Verdammnis, sondern das ist die Rettung aus Nöten. Gut, also kehren wir zurück zu Hesekiel 2 und nehmen Frage 3 auf unserem Blatt dazu. Ja, wer liest sie?
Er wird mit Menschensohn angeredet und Jesus wird ja auch so angesprochen teilweise.
Ja. Also die Frage, wie wird Hesekiel dauernd angesprochen, und Sie haben sie schon beantwortet, eben mit Menschensohn. Nun, was hat dies zu bedeuten? Hat jemand da etwas herausgefunden?
Seine Fortschattung auf Jesu Leiden, als er auf der Erde lebte.
Gut, also wir müssen festhalten, Hesekiel wird dauernd so genannt, und zwar fast 100 Mal. Ist also ein ganz typischer Ausdruck für Hesekiel, das findet man nirgendwo anders. Das sind übrigens auch wichtige Argumente, wenn zum Beispiel in der Bibelkritik Bibelbücher aufgeteilt werden in verschiedene Autoren. Und das hat man auch vor Hesekiel hat man nicht Halt gemacht. Dann sind natürlich solche sprachliche Kennzeichen sehr wichtig, um zu zeigen die Einheit, die literarische Einheit eines Buches. Und Hesekiel ist also förmlich gekennzeichnet durch diesen Ausdruck Menschensohn, Menschensohn. Das zieht sich so durchs Buch hindurch und zeigt als kleiner Baustein schon, es ist ein Autor. Das Buch ist eine Einheit. Aber es gibt noch viele andere Ausdrücke, eben wie der Geist, der dauernd kommt, die Herrlichkeit des Herrn, die dauernd kommt, und noch mehr werden wir später sehen.
Aber es kommt doch auch, das heißt doch auch, der Menschensohn wird viel leiden.
Ja.
Also kommt dieser Ausdruck wieder vor.
Gut, aber wir müssen vielleicht dem näher nachgehen, dem Ausdruck an sich. Was heißt überhaupt Menschensohn? Das ist das normale Wort auf Hebräisch für Mensch. Also Ben Adam, Sohn von Adam. Ein Adamssohn. Wir haben im älteren Deutsch den Ausdruck Menschenskind. Das ist nichts anderes als eine Übernahme aus dem Hebräischen Ben Adam. Ein Menschenkind, das ist einfach ein Mensch. Und Hesekiel wird also so dauernd genannt. Man könnte sagen, das Buch Hesekiel zeigt uns, was ist wirkliches Menschsein. Das erste Mal bekommt er hier diesen Titel, nachdem er vor Gottes Herrlichkeit anbetend niedergefallen ist. Also der Mensch, der Gott wirklich anerkennt und seine Herrlichkeit verehrt und ihn anbetet, der wird eigentlich zum wahren Menschen. Also das wahre Menschsein beginnt dann, wenn wir Gottes Herrlichkeit anerkennen. Und das sehen wir auch philosophiegeschichtlich. Nämlich mit dem, dass in der Philosophiegeschichte der Gedanke aufgekommen ist, Gott ist tot. Nietzsche. Was ist in der Folge im 20. Jahrhundert gekommen, die Problematik, dass man festgestellt hat, dann ist der Mensch auch tot. Ich meine, Gott ist tot, da hat Nietzsche nicht gemeint, dass Gott gelebt hat und dann hat man ihn getötet, sondern das sollte bedeuten, Gott hat überhaupt keine Relevanz in unserem Leben. Völlig, völlig ohne Bezug zu unserem Leben. Ja gut, und im 20. Jahrhundert hat man dann festgestellt, dann ist der Mensch auch tot. Weil der Mensch dann überhaupt keinen Sinn, keine Bedeutung mehr hat. Man hat dann festgestellt, ja, dann ist der Mensch einfach eine biologische Maschine, zufällig entstanden, ohne Sinn und Ziel, und da ist der Mensch tot. Was hat es überhaupt noch für einen Sinn, Mensch zu sein? Was haben die Begriffe Liebe und Hingabe und Treue, was haben die überhaupt noch für einen Sinn? Wenn Gott als tot erklärt wird, ist der Mensch auch tot. Also das macht den Menschen kaputt, und darum ist es auch kein, nicht irgendwie verwundernswürdig, warum im 20. Jahrhundert dann auch die Drogenwelle gekommen ist. Das ist der Versuch, aus der Sinnlosigkeit doch noch irgendwie mit bewusstseinsverändernden Mitteln einen Sinn zu finden. Und jetzt haben wir den ganzen Schlamassel aus dem. Aber wenn der Mensch Gott anerkennt und ihm die Ehre gibt, dann wird er zur wahren Bestimmung gesetzt, und darum wird Hesekiel von dem Moment an dauernd genannt Menschensohn. Jetzt finden wir natürlich im Neuen Testament, dass der Ausdruck Menschensohn ein Titel ist, speziell für den Messias. Der Herr Jesus bezeichnet sich als Menschensohn. Jetzt, woher kommt das? Hat jemand eine Idee? Daniel 7, ja. Schlagen wir das auf. Oder ich glaube, wir sollten zuerst mal Pause machen. 4 Uhr. Machen wir so 20 Minuten Pause und versuchen pünktlich weiterzufahren. Wir sind stehen geblieben bei dem Titel Sohn des Menschen. Es ist verwiesen worden auf Daniel 7. Ich möchte aber gerne zuerst Psalm 8 aufschlagen. Liest jemand Psalm 8, Verse 4 bis 7?
Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass
du... Bei dir ist es Vers 3. Okay.
Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Macht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Jehova, unser
ja,
Herr.
Das reicht schon. Danke. Also Hebräer 2 zitiert aus diesem Psalm. Ich gebe nur die Stelle an, für die gerne Notizen machen. Psalm Hebräer 2, Vers 6 und 7 zitiert aus dieser Stelle. Und macht deutlich, dass hier mit dem Menschensohn Jesus Christus gemeint ist. Der ein wenig, Vers 6 bzw. Vers 5, der ein wenig oder kurze Zeit unter die Engel erniedrigt worden ist. Der Hebräerbrief erklärt, das ist der Tod Jesu. Engel sterben nicht. Und dadurch, dass der Herr Jesus als Mensch in den Tod gegangen ist, hat er sich unter die Engel erniedrigt, für kurze Zeit. Aber jetzt hat er den höchsten Platz zur Rechten Gottes eingenommen. Darum ist er mit Ehre und mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Nun ist aber hier interessant die zwei Ausdrücke. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. Wir haben zweimal das Wort Mensch. Auf Deutsch. Auf Hebräisch sind es zwei verschiedene Wörter. Das erste Mal ist es Enosch. Und das zweite Mal ist es Adam. Also, was ist der Enosch, dass du auf ihn Acht hast, dass du es an gedenkst? Und was ist der Ben Adam, dass du auf ihn Acht hast? Jetzt müssen wir den Unterschied herausarbeiten.
Was heißt Enosch?
Enosch heißt auch Mensch. Aber es, die Wurzel Anash heißt sündig sein, sterblich sein, böse sein. Das ist also der Mensch, wie er geworden ist durch den Sündenfall. Enosch. Darum übrigens hat Seth, der ja Ersatz war für den ermordeten Abel, er hat einen Sohn bekommen, 1. Mose 4 am Schluss, und die haben ihm den Namen gegeben, Enosch. Dem kleinen Kind, sterblich, sündig. Weil sie plötzlich realisiert haben, was steckt eigentlich im Menschen drin. Dort kommt dieses Wort als Eigenname zum ersten Mal in der Bibel vor, aber hier als allgemeiner Ausdruck für Mensch, der Sterbliche. In der Poesie haben wir ja diesen Ausdruck, oder? Im Deutschen auch. Der Sterbliche.
Aber da heißt es doch dann auch, da fingen die Menschen an, zuerst den Namen Gottes anzurufen.
Ja, genau, das ist die Stelle. Aber dann haben wir gemerkt, wie es um den Menschen steht, und dann haben die Zuflucht gesucht bei Gott in dieser Not. Also, Enosch ist der gefallene Mensch. Und hier wird der Herr Jesus aber genannt Ben Adam. Adam ist der Name des, der Eigenname des ersten Menschen. Wird aber auch gebraucht in 1. Mose 1 und 2 einfach für Menschen. Das Wort Menschen ist auch Adam. Es kommt von einer Wurzel, die Adam heißt rot sein auf Hebräisch. Rot sein. Und davon abgeleitet, Adama ist der Erdboden, und zwar die Terra Rossa, die rote Erde, die eisenhaltige Erde. Adam wurde ja vom Erdboden genommen, und darum hat er den Namen Adam bekommen. Erdling oder der aus roter Erde heißt das eigentlich. Aber der Begriff Adam bezeichnet den Menschen, wie er aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Darum ist nun der Unterschied hier so frappant. Was ist der sündige Mensch, der Sterbliche, dass du es angedenkst? Und was ist der Ben Adam, der Messias, dass du auf ihn Acht hast? Denn er hat sich ja so tief erniedrigt. Also, da sehen wir, hier steht der Menschensohn als Titel für den Messias im Gegensatz zu den Menschen allgemein. Und gehen wir nun zu Daniel 7. Vers 13. Das war mein Prüfungstext in Aramäisch, Abschlussprüfung. Daniel 7, Vers 13. Wer liest?
Ich schaute in den Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.
Jawohl. Also hier haben wir den Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt, um das Reich Gottes hier auf Erden aufzurichten. Der Titel, wie eines Menschensohn, ist hier wichtig. Der Zusammenhang ist der: In den Versen vorher sieht Daniel die vier Weltreiche, Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Und zwar sieht er sie als schreckliche, blutrünstige Bestien. Ein Löwe mit Flügel, ein gierig, fressgieriger Bär, dann ein Leopard und schließlich ein furchtbares Tier, das alles frisst, zermalmt und zertritt. So sind die Weltreiche gewesen, nicht humane Reiche, sondern blutrünstige Reiche. Aber am Ende kommt dann der Messias, der ein wirklich menschliches Reich, aber eben menschlich im Sinn, was Gott unter Menschlichkeit versteht. Nicht Humanismus ohne Gott. Der Menschensohn wird dann kommen und seine Herrschaft aufrichten. Also sehen wir, wichtig hier der Ausdruck Menschensohn ist, um den Gegensatz zu zeigen zu den blutrünstigen Reichen der Menschen früher. Aber hier, Daniel 7 ist ja nicht hebräisch, sondern aramäisch geschrieben. Daniel 2, Vers 4 bis 7 am Schluss ist aramäisch, original aufgeschrieben worden. Und auf aramäisch gibt es diesen Ausdruck Ben Adam nicht. Sondern im Aramäisch hat man für Mensch den Ausdruck Enosh. Das entspricht hebräisch Enosh. Enosh, Enosh. Ja, jetzt wird es schwierig. Wie soll man das denn ausdrücken bei Messias? Und darum fällt auf, es heißt hier nicht, ich sah mit den Wolken des Himmels den Bar Enosh kommen, sondern kam einer wie eines Menschensohn. Dieses Wie drückt nämlich die Problematik aus. Er sieht aus wie irgendein Mensch, oder? Oder wie es in Römer 8 heißt, dass Gott ihn gesandt hat in Gleichheit der sündigen Menschen. Und er ist dann zum Opfer geworden. Also er ist als wirklicher Mensch gekommen, aber ohne Sünde. Und er wird darum hier bezeichnet wie eines Menschen Sohn. Aber dieser Titel war zur Zeit des Herrn Jesus und den Rabbinern bekannt als Titel für den Messias. Allgemein. Und darum konnte der Herr sprechen, ich bin der Sohn des Menschen. Aber dann hat es wohl auf Hebräisch gesagt, ich bin der Ben Adam. Und nun, jetzt kommt noch etwas dazu. Adam gibt es nicht im Plural, in der Mehrzahl. Also man kann nicht sagen Adamim. Oder? Cherub, Cherubim, Seraph, Seraphim. Jetzt machen wir ein bisschen hebräischen Unterricht. Im ist die männliche Mehrzahlform. Aber Adamim, das gibt es nicht. Adam ist ein Kollektivwort. Ja, jetzt kann man den Ausdruck Ben Adam kann man übersetzen, der Sohn des Menschen, oder man kann übersetzen, der Sohn der Menschen. Ist offen. Jetzt im Neuen Testament. Der Herr Jesus nennt sich ganz klar auf Griechisch, ich bin der Sohn des Menschen. Aber die anderen Menschen werden genannt, Epheser 3, Vers 5 zum Beispiel. Ich muss erklären, das Neue Testament ist ja griechisch aufgeschrieben worden und da kann man die Unterscheidung machen. Epheser 3, Vers 5 wird von dem Geheimnis gesprochen, dass wer liest?
Das Geheimnis, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste.
Jawohl. Den Söhnen der Menschen. Ja? Nicht den Söhnen des Menschen. Den Söhnen der Menschen. Parallelstelle, Markus, kann man aufschreiben, Markus 3, Vers 28. Das ist auch die Söhne der Menschen. Und das ist nun ganz wichtig. Jeder von uns hat zwei Menschen als Eltern. Ein Vater und eine Mutter. Wir sind alle Söhne der Menschen. Aber der Messias hatte nur eine menschliche Mutter, die Jungfrau Maria. Und darum wird er genannt der Sohn des Menschen. Und darum wird dieser Titel zu einem ganz bedeutenden Titel des Messias. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ausgehend einfach von dieser ganz gewöhnlichen Bezeichnung für Hesekiel als Menschensohn.
Olli, darf ich noch schnell mal fragen, wenn es Adam nicht in der Mehrzahl gibt, nur in der Bibel oder in der gesamten hebräischen Sprache überhaupt? Wie meinst du das?
Also ist ein Kollektivwort.
Ja,
das kann Einzahlbedeutung haben oder Mehrzahl. Das ist wie Englisch. Ja. Darum kannst du Ben Adam kannst du übersetzen Sohn des Menschen oder Sohn der Menschen.
Ja.
Das ist wie Englisch Fisch, oder? Kein Engländer isst Fishes. Die essen nur Fisch. Oder Sheep ist das Gleiche. Gibt kein Pluralwort. Einfach Kollektivwort. Fisch kann ein Fisch sein oder viele Fische. Darum Adam kann ein Mensch sein oder viele Menschen. Also das wollte ich einfach erklären, um den Unterschied klar zu machen, dass Hesekiel nicht irgendwie an sich den gleichen Titel trägt wie der Menschensohn, der Herr Jesus. Fahren wir weiter. Frage 2. Nein, Frage 4, ja? Zum Kapitel 2 noch. Peter, liest du die Frage?
Weshalb sollte der Erfolg des Dienstes nicht das Entscheidende sein?
Hast du eine Antwort? Oder jemand anders?
Vers 7.
Ja.
Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind widerspenstig.
Also was ist...
Es kommt nicht darauf an, ob sie es annehmen oder nicht, das soll es aber reden.
Ja, sie sollen es hören zumindest.
Ja. Also allein das Sagen hat schon seine Bedeutung. Ob es Frucht bringt oder nicht, das ist eine zweite Frage. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Sicht für Mission. Es ist nicht nur die Frage der Frucht, sondern es ist auch die Frage, ob wir die frohe Botschaft weitersagen. Dass es Frucht gibt, das ist eine zweite Sache, sehr wichtig natürlich, aber es ist nicht mal das Entscheidende, nicht das Letzte. Zuerst geht es überhaupt darum, das weiterzusagen. Natürlich könnte man dann leicht verführt werden zur Idee, es kommt auch gar nicht darauf an, wie ich die Botschaft weitergebe. Hauptsache, ich habe es gesagt und bin wieder abgehauen, oder? Und das ist natürlich nicht die Meinung. Wir müssen es so gut verkündigen, so verständlich, dass es wirklich rüberkommt, wie wenn es von uns abhängig wäre, das Resultat. Natürlich wissen wir, wie bei Lydia in Apostelgeschichte 16, es war der Herr, der ihr Herz aufgetan hat. Aber wir müssen uns so Mühe geben, wie wenn es nur auf uns ankäme. Das muss unsere Ausrichtung sein. Aber es geht wesentlich darum, wir haben diesen Auftrag überhaupt so auszufüllen. Und in diesem Zusammenhang können wir gleich lesen, Kapitel 3, 16 bis 21. Wer liest?
Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir also: Menschensohn, ich habe dich dem Haus Israel zum Wächter gesetzt. Und du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gesetzlosen von seinem gesetzlichen Wege zu warnen, gesetzlosen Wege zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gesetzlosen warnst und er kehrt nicht um von seiner Gesetzlosigkeit und von seinem gesetzlosen Wege, so wird er wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, du aber hast deine Seele errettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, und ich einen Anstoß vor ihn lege, so soll er sterben. Wenn du ihn nicht warnst, so wird er wegen seiner Sünde sterben, und seiner gerechten Taten, die er getan hat, wird nicht gedacht werden, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber ihn, den Gerechten, warnst, damit der Gerechte nicht sündige und er sündigt nicht, so wird er gewisslich leben, weil er sich hat warnen lassen. Und du hast deine Seele errettet.
Also diese Verse machen deutlich, warum nicht das erste ist, kommen sie zur Umkehr oder nicht, sondern die erste Frage ist, haben wir wirklich unsere Verantwortung erfüllt? Unsere Verantwortung ist es, weiter zu sagen. Und wenn wir das getan haben, dann sind wir unserer Verantwortung ledig. Und das wird im Neuen Testament aufgenommen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da hat Paulus gepredigt in der Synagoge. In Korinth. Apostelgeschichte 18. Liest jemand Verse 4 bis 6?
Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euch, euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus.
Ja, das reicht, danke. Also hier haben wir ein ganz, ganz konkretes Beispiel, das ist direkt angespielt auf Ezekiel. Also Paulus hat den Messias, Jesus, verkündigt, es hat Widerstand gegeben und dann konnte er sagen, gut, ich bin jetzt rein. Ich habe keine Blutschuld. Ich habe es euch gesagt. Jetzt kommt die Blutschuld auf euch. Auf euren Kopf. Da haben wir, genauso wie im Fall von Hesekiel, jemand, der spricht zu dem jüdischen Volk. Hesekiel sprach zum jüdischen Volk, nicht zu den Heiden. Nun finden wir das Gleiche aber auch im Blick auf die Gemeinde. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, den versammelten Ältesten der Gemeinde von Ephesus, liest da jemand Verse 26 bis 27.
Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Ja. Das ist nun sehr interessant, die Übertragung. Jetzt haben wir nicht mehr die Situation wie Hesekiel zum jüdischen Volk, sondern hier haben wir die Situation, Paulus spricht zu den Ältesten einer Gemeinde, aus wahren Gläubigen. Und da sagt er, weil er jahrelang, 3 Jahre hat er gearbeitet in Ephesus, Apostelgeschichte 19, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und jetzt kann ich keine Blutschuld mehr auf mich laden. Ich habe alles gesagt. Jetzt, die Verantwortung liegt auf euch. Aber was, wenn man sich das nun genau überlegt, heißt das also, wenn Lehrer in Gemeinden nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, laden sie Blutschuld auf. Das ist schon dramatisch. Das macht die Sache viel, viel ernster. Also Paulus sagt, jetzt bin ich frei von dem Blut aller, weil ich den ganzen Ratschluss verkündigt habe. Aber wenn wir nur so ausschnittweise und Lieblingsthemen und so verkündigen, dann macht man sich auf die Länge schuldig. Es geht also wirklich darum, dass wer einen Dienst am Wort tut und die Bibel lehrt, der hat die Verantwortung, den ganzen Ratschluss Gottes weiterzugeben. Ja, ist bis dazu noch etwas?
Ja, gehört zu Apostelgeschichte 13, 46, gehört das auch noch dazu, zu diesem Gedanken?
Ja, dort hast du im Prinzip die gleiche Situation wie in Korinth, oder?
Ja.
Auch da hat er in der Synagoge gepredigt, das Evangelium, und dann gab es Widerstand. Aber hier hast du nicht ausdrücklich diesen Begriff Blutschuld oder Reinsein vom Blute. Also da sehen wir, wie Ezekiel 2 und 3, wie das Spuren zeigt, deutlich im Neuen Testament. Übrigens ist noch interessant der Ausdruck, mit dem Ezekiel bezeichnet wird. Er wird ja genannt in 2, Vers 17. Ich habe dich dem Haus Israel zum Wächter gesetzt. Ezekiel, 3, Vers 17, ja, natürlich. Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Das hebräische Wort Zofe meint also jemand, der späht und ausschaut. Also eben ein Wächter auf dem Turm, der schon von Weitem die Gefahren sieht und sein Volk warnen muss. Nun, genau die Situation haben wir als Christen, auch im Blick auf die ungläubigen Menschen. Wir haben durch das Wort Gottes haben wir gewissermaßen den Überblick in die Zukunft und wissen, was kommt auf uns zu. Und darum müssen wir unsere Generation warnen vor den Dingen, die da kommen. Und wenn wir es nicht tun, laden wir Blutschuld auf uns. Aber interessant ist nochmals die Verbindung zur Apostelgeschichte 20. Paulus sprach dort zu den Ältesten, zu den Aufsehern der Gemeinde. Im Neuen Testament sind Älteste und Aufseher, das ist identisch. Sehen wir das Gleiche. Episkopos ist Aufseher und hat dann später das Wort Bischof gegeben. Das sind also die, die eine besondere Verantwortung haben in der Gemeinde. Eben als Aufseher haben sie gewissermaßen ganz speziell eine Wächterfunktion. Und Paulus sagt also diesen Wächtern, jetzt ist es an euch. Ich habe meine Funktion als Apostel erfüllt in Ephesus. Jetzt schaut ihr weiter. Ihr müsst diesen Wächterdienst tun. Ja, ist bis dahin noch eine Bemerkung oder Frage? Dann kommen wir zu den Fragen.
Entschuldigung, noch mal eine kleine Frage.
Ja?
Kann man morgen im Radio dieses Gleichnis von den drei Verwaltern, der eine gibt 5, 2, 1 Pfund.
Ja.
Da geht es ja auch darum, dass die letztlich arbeiten mit dem, was der Herr ihnen dahinter lässt. Und der eben nicht gearbeitet hat, der wurde dann in die äußerste Finsternis geworfen.
Ja.
Das klingt ja so ein bisschen nach wieder verloren gehen.
Ja, es ist so, also übrigens nicht Pfunde. Talente. Im Gleichnis der Pfunde bekommen nämlich alle gleich viel. Das ist eine Nuance zum anderen Gleichnis. Lukas 19, Pfunde. Matthäus 25, die Talente, unterschiedlich verteilt. Ja, man muss sich fragen, was bedeutet dieses Gleichnis? Wer sind diese Knechte? Da geht es ja um einen hochgestellten Mann, der geht weg in ein anderes Land. Und jetzt versammelt er seine Knechte und gibt ihnen Aufgaben zu handeln, bis dass er kommt. Es geht also um Jesus Christus, der weggehen sollte, Himmelfahrt, und dann später, Wiederkunft, wiederkommen wird und abrechnen wird mit seinen Knechten. Jetzt wird aber ist es ein Gleichnis des Reiches der Himmel. Ein Himmelreich-Gleichnis. Beim Himmelreich sehen wir aus Matthäus 13, da geht es zum Beispiel im Gleichnis mit dem Unkraut, darum, da ist auf einem Acker guter Weizen gesät. Aber nachts kam ja ein Feind und hat Lolch dazwischen gesät. Lolch ist ein Unkraut, das dem Weizen ähnlich sieht. Und erst in der Schlussphase, wenn es zur Reife kommt, kann man den Lolch unterscheiden vom Weizen. Dann am anderen Morgen merken die Knechte, oh, jemand hat Lolch gesät. Was sollen wir machen? Sollen wir es ausreißen? Nein, mach das nicht. Lasst beides wachsen bis zum Schluss. Das macht deutlich, das Reich der Himmel ist gewissermaßen die Christenheit, wo es eine Vermischung gibt von Echten und Unechten. Und manchmal ist es eben so schwierig zu entscheiden, ist jemand echt oder nicht. Darum sagt der Herr, nicht ausreißen. Es gibt keine Todesstrafe im Christentum. Dass man da versucht, die Unechten so zu eliminieren. Nein, beides soll wachsen. Es wird am Schluss einmal eine Sichtung geben. Nun, das Gleiche gilt Matthäus 25, zuerst hast du das Gleichnis der 10 Jungfrauen. 5 Törichte, 5 Kluge. Auch das ist wie die Christenheit, die besteht aus solchen, die weise sind und solche, die töricht sind. Da kommen die Knechte. Es gibt gute Knechte und es gibt schlechte Knechte. Also es geht ja überhaupt nicht um die Frage, sind die, es geht überhaupt nicht um die Behauptung, ihr sind alle wiedergeboren, sondern jeder, der Jesus Christus dient, der ist gewissermaßen ein Knecht. Ob der wiedergeboren ist oder nicht. Und wer keine Wiedergeburt erlebt hat, wird aber einmal zur Rechenschaft gezogen werden als Knecht Gottes. Und dieser Herr sagt an ihm, nachdem er nach langer Zeit zurückgekehrt ist, übrigens nicht nach kurzer Zeit, es musste lange gehen, nach langer Zeit kommt er zurück und sagt, was hast du da gemacht? Und darum, er zieht ihn zur Rechenschaft, wie wenn er ein recht echter Gläubiger wäre. Aber er kommt in die Verdammnis. Gut, also zu Kapitel 3, Frage 1, wer liest die?
Weshalb musste Hesekiel eine Schriftrolle essen?
Ja, das haben wir schon gelesen. Wer hat deine Antwort gefunden? Ja?
Ja, ich sehe diese Dinge, vor allem die sind nicht ganz praktisch auch übertragen in unsere Rolle. Und wenn ich das so bedenke, ist nicht nur Israel ein sehr hartnäckiges Volk, sondern Deutschland ebenso. Und ich glaube nicht, dass es genügt, dass wir uns mal eben bekehren oder taufen lassen und dann hingehen zu dem hartnäckigen Volk. Ob sie jetzt in der Esoterik sind oder in der Age-Bewegung, sind einfach schwer zu erreichen. Sondern ich glaube, wir müssen erst so weit kommen, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen. Lesen, dass es ein Teil von uns selbst wird. Auswendig lernen, lesen, drin studieren, wie wir jetzt machen. Dass es so ein Teil von uns selbst wird, dass wir von daher von alleine gehen und dem hartnäckigen Volk das Wort Gottes verkünden. Und dann müssen wir auch was versagen können. Und ich denke, dieses Schriftrollenessen bei Hesekiel war nichts anderes, meiner Meinung nach, als das Wort Gottes, was aus seinem Munde kam, in sich aufnehmen, essen, runterschlucken. Es muss ein Teil von ihm werden. Und dann kann er erst zu dem hartnäckigen Volk gehen und widerstehen, wenn die hart werden.
Sehr schön. Also Teil von uns werden, das ist ja beim Essen der Fall. Es hat ein Philosoph gesagt, der Mensch isst, was er isst. Ich glaube, es war Feuerbach. Feuerbach hat das gesagt. Der Mensch isst, was er isst. Beim zweiten Mal mit Doppel-S, ja? Und da hat er ausnahmsweise etwas sehr Gutes gesagt. Und wenn wir Gottes Wort essen, uns davon nähren, wird es Teil von uns und das verändert und prägt uns. Und hier finden wir das unter den Vorbereitungen für den Dienst. Wir haben ja bei Kapitel 2 schon gehabt, wie wird Hesekiel vorbereitet? Wir haben gesehen, der Geist kam in ihn, Vers 2. Aber der Geist bindet sich immer ans Wort Gottes. Ganz entscheidend. Kann ich sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist, so, jetzt brauchen wir die Schrift nicht. Sondern der Heilige Geist bindet sich selber immer ans Wort. Wir haben auch Johannes 16 schon gelesen. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit der Schrift hinein. Darum dieses sich aneignen, ist ganz, ganz wichtig. Jeremia 16 können wir aufschlagen. Nein, 15, Vers 16.
Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren zu mir Wonne und Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Heerschar.
Jawohl. Da haben wir doch genau die Erklärung dazu. Die Worte Gottes essen. Ich habe sie gegessen und sie waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Und das erklärt, warum es dann für Hesekiel wie Honig war. 3 Vers 3 am Schluss. Und ich aß sie, und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Zur Freude meines Herzens. Jetzt können wir in Kapitel 3 weitergehen. Liest jemand Verse 4?
Ja.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass auch der Johannes in Offenbarung 10 auch das Buch essen sollte.
Natürlich, da besteht ein sehr direkter Zusammenhang. Das ist ein ganz klarer Anspiel mit auf Ezekiel. Offenbarung 10 hat Johannes das kleine geöffnete Büchlein gegessen.
In Vers 10.
Ja.
Und ich nahm das Büchlein.
Ja, wer liest? Ja, lesen
und ich nur. Nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig, und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht.
Jawohl. Das kleine Büchlein wird erwähnt schon Kapitel 10, Vers 2.
Ja.
Es wird genannt ein geöffnetes Büchlein. Das ist übrigens ein Gegensatz zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Ja? Offenbarung 5. Das Buch mit den sieben Siegeln war eine verschlossene Offenbarung, während das kleine Büchlein, das geöffnet war, das umschreibt insbesondere die Prophetie, die im Alten Testament in Verbindung mit Jerusalem schon geoffenbart war. Denn in Kapitel 11 in der Offenbarung geht es dann insbesondere um Jerusalem. Drum Büchlein, es hat einen viel kleineren Gesichtskreis, nur die Stadt Jerusalem. Während das Buch mit den sieben Siegeln, das ist ein Gericht über die Welt. Vor allem ein großer Teil dieser Welt, vor allem das Römische Reich. Gut, das nur zur Unterscheidung, so nebenbei. Aber hier eine ganz klare Anspielung auf Ezekiel. Es wird dann auch süß wie Honig, aber im Bauch wird es bitter. Hier haben wir die Süßigkeit und die Bitterkeit zusammen. Sehr wichtig, denn Johannes musste ja das Gericht über Jerusalem verkündigen. Andererseits aber auch, wie Gott Jerusalem segnen wird und ihr am Ende wohltun wird. Und so haben wir beim Lesen der Bibel, können wir ganz verschiedene Gefühle haben. Da kann es sein wie süß wie Honig und manchmal kann es ganz bitter werden, wenn wir Gottes Gericht lesen. Aber das gehört zum Wesen des Wortes Gottes. Wir brauchen beides, Honig und Bitterkeit. Gut, jetzt wollen wir noch ganz kurz zu Ezekiel 3, Vers 4 bis 15. Wer liest?
Und er sprach zu mir, Menschensohn, auf, geh hin zu dem Hause Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten. Denn nicht zu einem Volke von unverständlicher Sprache und schwieriger Rede bist du gegangen, sondern zum Hause Israel. Nicht zu vielen Völkern von unverständlicher Sprache und schwieriger Rede, deren Worte du nicht verstehst, sondern zu ihnen habe ich dich gesandt. Sie können auf dich hören. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören. Denn das ganze Haus Israel ist von harter Stirn und verstockten Herzens. Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegenüber ihrem Angesicht und deine Stirn hart gegenüber ihrer Stirn, wie einen Diamant, der härter ist als ein Fels, habe ich deine Stirn gemacht. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Und mache dich auf, geh hin zu den Weggeführten, zu den Kindern deines Volkes und rede zu ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jehova, sie mögen hören oder es lassen.
Ja. Ich glaube, bis 15, mach mal.
Und der Geist hob mich empor, und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses. Gepriesen sei die Herrlichkeit Jehovas von ihrer Stätte her. Und das Rauschen der Flügel der lebendigen Wesen, welche einander berührten, und das Sausen der Räder neben ihnen, und den Schall eines starken Getöses. Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg. Und ich fuhr dahin, erbittert in der Glut meines Geistes. Und die Hand Jehovas war stark auf mir.
Und ich kam nach Tel Abib zu den Weggeführten, die am Flusse Kebar wohnten. Und da selbst, wo sie saßen, dort saß ich 7 Tage betäubt in ihrer Mitte.
Ja. Also hier wird beschrieben, wie das Volk sein wird. Die Zuhörerschaft Ezekiels ist nicht sehr ermutigend, wenn man schon im Voraus weiß, dass sie nicht hören werden. Und trotzdem musste er gehen. Aber interessant ist die Angabe hier in Vers 6, er ist zu Israel gesandt und nicht zu den Heiden, also zu den vielen Völkern von unverständlicher Sprache und schwieriger Rede. Also er konnte sie ansprechen in der Sprache, die er immer gesprochen hatte. Aber wenn wir das Ganze auch eben übertragen auf die neutestamentliche, auf den Missionsauftrag, dann kam eben gerade das in den Vordergrund. In vielen schwierigen Sprachen musste Gottes Wort weitergegeben werden. Also insofern ist der Auftrag schwieriger geworden mit dem Missionsauftrag, denn es geht nicht mehr nur darum, die Botschaft einem Volk auf Hebräisch zu bringen, sondern den Völkern mit ganz schwieriger Sprache. Gut, auf der anderen Seite haben wir dafür erlebt, man ist zu Völkern gekommen mit schwieriger Sprache und die Menschen haben offene Herzen gehabt und sich in großen Scharen dem Herrn zugewandt. Also lieber eine schwere Sprache lernen und dann offene Herzen haben, als eine einfache Sprache sprechen und oder für einen einfach und dann hören die Leute nicht. Aber das ist der große Unterschied, der mit Apostelgeschichte 1 gekommen ist, dass Gott von dort an zu allen Völkern in allen Sprachen sprechen wollte. Darum übrigens dort in Apostelgeschichte 2 das Zeichen der Sprachen, der Sprachenrede. Das Wunder an Pfingsten sollte zeigen, als Zeichen, 1. Korinther 14 wird die Sprachengabe als Zeichen genannt, als Andeutung, jetzt ändert sich alles, Gott spricht jetzt in allen möglichen Sprachen zu den Menschen. Und tatsächlich, die Bibel ist übersetzt worden in über 2100 Sprachen teilweise und wenigstens in Teilen. Und in diesem Jahr, jetzt im Herbst, ist man zur 5000. Sprache gekommen, was Kassettenaufnahmen anbetrifft. Also jetzt hat man das Ziel erreicht, 5000 Sprachen und Dialekte auf Kassette, Botschaften des Evangeliums. Schon eindrücklich. Und wenn man denkt, dass um 1800 war die Bibel in 70 Sprachen erst übersetzt. Also die große Arbeit der schwierigen Sprache, schwierigen Rede, unverständlichen Sprachen, die ist erst getan worden seit dem 19. Jahrhundert. Man kann sagen, seit der Erweckungsbewegung in Nordamerika und Europa. Hesekiel sollte eine Stirn bekommen wie Diamant, Vers 9. Und wir wissen ja heute, dass das das härteste Material ist, das es in der Natur gibt. Also wenn auch die Israel so hartnäckig ist, er sollte noch hartnäckiger sein. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe für uns. Wenn wir schon zu tun haben mit einer Gesellschaft, die sehr hartnäckig geworden ist gegenüber Gottes Wort, wir sollten noch hartnäckiger sein. Also Widerstandskraft beweisen, nicht einfach nachgeben, wenn wir auf Widerstand stoßen, sondern mit Überzeugung und Festigkeit dazustehen. Aber eben, es braucht das, was wir in Vers 10 haben. Gott sagt zu ihm, meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Eben wenn wir diese Herzensbeziehung zu Gottes Wort haben, Gottes Wort in unser Herz aufnehmen, dann können wir fähig sein, ähnlich wie Hesekiel, eben mit Überzeugung und Unnachgiebigkeit aufzutreten. Und das ist besonders wichtig, dieser Diamant, in einem Zeitalter, wo die neue Toleranz eben entscheidend ist. Unsere Gesellschaft akzeptiert nur noch Toleranz, und zwar die totale Toleranz. Es gibt keine Absolutheitsansprüche. Und es wird alles toleriert, außer Absolutheitsansprüche. Also die neue Toleranz toleriert alles, außer Absolutheitsansprüche. Und auch in den evangelikalen Gemeinden kommt eben dieser Zeitgeist, dieser Toleranz, dieser Relativismus, kommt immer mehr durch. Und wir verlieren die Festigkeit, die Hesekiel hatte, indem er ein Gesicht hatte wie Diamant. Also er steht zur vollen Wahrheit des Wortes Gottes. Also sein Beispiel verpflichtet. Hat noch jemand eine Bemerkung? Ja, es ist schon 7:00. Dann fahren wir also nächstes Mal weiter. Nein, erst im Januar. Nächstes Mal haben wir ja ein Spezialthema. Und zwar, wie haben wir es umschrieben?
Wenn
diese schweigen, so werden die Steine schreien. Das Zeugnis der modernen Archäologie zur Glaubwürdigkeit, für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das soll also auch evangelistisch sein, man kann auch fernstehende Menschen dazu mitnehmen. Können wir noch etwas singen oder ist es zu spät?